Meine Damen und Herren, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme Türkiyes. Im Studio in Ankara begrüßt Sie Ufuk Geçim. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19, unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Wiederholungen unserer Sendereien Ruhmreiche türkische Sportler, Persönlichkeiten der türkischen Welt und Thema des Tages sowie türkische Musik. Nachrichten. Staatspräsident Erdogan fordert einen gerechten wirtschaftlichen Wandel weltweit. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan erklärte, Finanzkrisen ließen sich nur verhindern, wenn sich das globale System hin zu einem Wirtschafts- und Finanzparadigma wandle, das auf Gerechtigkeit, Moral, Produktion und gerechter Verteilung basiere. Auf dem dritten globalen islamischen Wirtschaftsgipfel in Istanbul sagte er, wenn wir sagen, eine gerechtere Welt sei möglich, meinen wir, dass die Menschheit nicht zu einem einzigen System in Wirtschaft und internationalen Beziehungen verdammt ist. Erdogan fügte hinzu, partizipative Finanzierung biete angesichts der heutigen globalen Instabilität eine gerechtere und sichere Alternative. Die USA und der Iran liefern sich einen Schlagabtausch, während die Spannungen in der Straße von Hormuz zunehmen. Die iranischen Revolutionsgarden gaben an, feindliche Stützpunkte im Golf angegriffen zu haben, nachdem US-Streitkräfte Radaranlagen im Iran attackiert hatten. Das US-Zentralkommando erklärte, 4 iranische Kampfdrohnen in der Nähe der Straße von Hormuz abgeschossen und Angriffe auf iranische Radaranlagen in Goruk und auf der Insel Keshm durchgeführt zu haben. Der iranische Staatssender IREP zitierte die Revolutionsgarden mit der Aussage, die Angriffe seien eine Folge der US-Invasion von Sirik und der Insel Keshm gewesen, bei der Kinder getötet worden seien. Teheran reklamierte zudem einen Angriff auf das Hauptquartier der US-5. Flotte in Bahrain für sich, was Washington inmitten einer brüchigen Waffenruhe dementierte. Präsident Donald Trump räumte ein, dass der Iran weiterhin über militärische Fähigkeiten verfüge. Sie haben einige Raketen und Drohnen, ich würde sagen prozentual gesehen, vielleicht 21% oder 22% ihrer Raketen, sagte er. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu lehnt die derzeitige Waffenruhe im Libanon ab. Der israelische Ministerpräsident erklärte, es gebe derzeit kein Waffenstillstandsabkommen mit dem Libanon, obwohl israelische Streitkräfte im Zuge der andauernden Invasion weitere 20 Menschen getötet und damit eine von den USA vermittelte Waffenruhe gebrochen hätten. Laut dem israelischen Sender Kan sagte Netanyahu, der vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht wird, das Abkommen sei noch nicht abgeschlossen und aus israelischer Sicht gibt es derzeit keine Einigung. Er fügte hinzu, der Rahmen für den Waffenstillstand sei noch nicht vollständig ausgearbeitet und noch nicht final. Palästinenser gedenken des Nakza-Jahrestags inmitten der andauernden israelischen Besatzung. Die Palästinenser gedachten des 59. Jahrestags des arabisch-israelischen Krieges von 1967, der auf Arabisch als Nakza, was Rückschlag bedeutet, bekannt ist, vor dem Hintergrund des anhaltenden israelischen Völkermords im Gazastreifen sowie der fortgesetzten Besatzung des Westjordanlands und des Libanons. Der Krieg vom Juni 1967 führte zur israelischen Besetzung des Westjordanlands, Ostjerusalems, des Gazastreifens, der ägyptischen Sinai-Halbinsel und der Golanhöhen. Der diesjährige Jahrestag wird vor dem Hintergrund der anhaltenden israelischen Besatzung und humanitären Herausforderungen begangen. Palästinensische Vertreter beschreiben die gegenwärtige Phase als eine der schwierigsten seit dem Krieg von 1967. Seit Oktober 2023 wurden nach Angaben palästinensischer Behörden im Zuge des israelischen Krieges im Gazastreifen mehr als 70.000 Palästinenser getötet und über 120.000 verletzt. Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten. Im Bemühen um ein Kriegsende hat der ukrainische Präsident Selenskyj Kremlchef Putin ein direktes Treffen vorgeschlagen. In Europa wird die Initiative positiv aufgenommen. Russlands Präsident Putin hat den Vorschlag des ukrainischen Staatschefs Selenskyj für ein Treffen abgelehnt. In einer Rede bei einem internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg sagte Putin, er sehe keinen Sinn in einem Treffen. Zudem kritisierte Putin den offenen Brief Selenskyj, in dem dieser das Gespräch vorschlug. Ist das ein Weg, um Konditionen für persönliche Treffen und Gespräche zu schaffen oder ein Umfeld zu schaffen, das jegliche persönliche Treffen unmöglich macht? Fragte Putin. Ich glaube, es ist Letzteres. Das Schreiben enthalte zudem Elemente von Unverschämtheit, erklärte Putin. Was er damit meinte, ließ er offen. Die beste Antwort auf den Brief sei ein Aufruf an das russische Militär, an die Arbeit, Brüder. Selenskyj bedauerte die Ablehnung Putins. Leider wählt die russische Seite erneut den Krieg, sagte er in einer Videobotschaft. Die Antwort sei schwach und enttäusche sicherlich viele in der Welt. Als Ausweg forderte der ukrainische Präsident erneut stärkere internationale Maßnahmen gegen den Kriegsgegner. Russland muss weniger Geld haben und der Druck auf Russland muss steigen, betonte Selenskyj und dankte den Unterstützern seines Landes. Angesichts stockender Friedensbemühungen hatte Selenskyj in einem offenen Brief an Putin ein persönliches Treffen vorgeschlagen. Als möglichen Veranstaltungsort nannte er die Schweiz, Türkei oder einen arabischen Staat. An den Gesprächen sollten demnach auch Vertreter Europas und der USA als mögliche Garanten beteiligt werden. Putin hat hingegen bislang jeden Versuch, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden, abgewiesen. Der Kreml zeigt keinerlei Interesse an einer diplomatischen Lösung. Die USA haben Radarstellungen im Iran mit Raketen angegriffen. Eigentlich gilt eine Waffenruhe zwischen den USA und Iran, doch nun gibt es wieder neue Angriffe. Die USA bombardieren iranische Radarstellungen, Kuwait und Bahrain melden feindliche Angriffe. In der Golfregion ist es trotz einer vereinbarten Waffenruhe wieder zu Angriffen gekommen. Das US-Militär griff nach eigenen Angaben iranische Radarstellungen an. Zuvor habe es 4 vom Iran gestartete Drohnen über der Straße von Hormuz abgeschossen. Die Kampfdrohnen hätten eine Bedrohung für die Schifffahrt in der wichtigen Meerenge dargestellt, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando auf der Plattform X mit. Deutschland und Frankreich sind für eine Balkanerweiterung der Europäischen Union. Seit vielen Jahren bewerben sich die Balkanstaaten um eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Beigetreten ist bisher keines. Wenn es nach Kanzler Merz und Frankreichs Präsident Macron geht, soll sich das bald ändern. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben sich beim EU-Westbalkan-Gipfel in Montenegro für eine schnelle EU-Erweiterung stark gemacht und zugleich der EU eine Mitschuld daran gegeben, dass die Westbalkanstaaten immer noch nicht der EU beigetreten sind. Wenn wir jetzt seit 13 Jahren keine neuen Mitglieder mehr aufgenommen haben, zeigt das, wie Versäumnisse auch auf der Seite der Europäischen Union liegen und die wollen wir heute überwinden, sagte Merz. Die EU müsse zeigen, dass sie erweiterungsfähig und erweiterungswillig ist. Neben Montenegro gehören Albanien, Bosnien und Herzegowina, das Kosovo, Nordmazedonien und Serbien zum Westbalkan. Alle 6 bewerben sich seit vielen Jahren um eine Mitgliedschaft in der EU. Eine ukrainische Seedrohne ist in rumänischem Hafen explodiert. Im EU- und NATO-Staat Rumänien hat es erneut einen Vorfall mit einer Drohne gegeben. Vor der Küste von Konstanza explodierte eine ukrainische Seedrohne. Die Ukraine gab an, sie sei durch russische elektronische Kriegsführung fehlgeleitet worden. Im Hafen der rumänischen Schwarzmeerstadt Konstanza ist in der Nähe eines Ölterminals eine Seedrohne explodiert. Nach Angaben des rumänischen Verteidigungsministeriums gab es keine Verletzten. Russland hat eine Lebensmittelfabrik in der Ukraine angegriffen. Dabei wurden 4 Menschen getötet. In der Nähe von Kiew sind nach ukrainischen Angaben 4 Menschen in einer Lebensmittelfabrik getötet worden. Auch in anderen Teilen des Landes gab es russische Drohnenangriffe. Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkis hörten Sie Nachrichten, gesprochen von Ufuk Gecim. Hier ist die Stimme Türkis. Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkis hören Sie jetzt das schöne Lied Yükle Sınırları von Aşan von Serkan Kaya.
Bilinmez neleri bitirir zaman. yeter. Bir gün gitsen bile hatıram yeter, hatıram yeter. Bir gün gitsen bile hatıram yeter, hatıram yeter. Bir gün gitsen bile hatıram yeter, hatıram yeter.
Ruhmreiche türkische Sportler.
Heute sprechen wir über einen Sportler, der sich mit goldenen Buchstaben in die Basketballgeschichte eingetragen hat und Türkei in der härtesten Liga der Welt auf höchstem Niveau vertreten hat. Er war der erste türkische Sportler mit einem NBA-Meisterschaftsring, der erste türkische Basketballspieler auf der All-Star-Bühne. Ein Charakter, der in den Straßen von Yalova 1 gegen einen Fußball trat und niemals von der NBA träumte, doch das Leben führt ihn genau dorthin. Vorhang auf für Memo, Mehmet Okur. Die Geschichte beginnt am 26. Mai 1979 in Yalova. Als einziger Sohn des Gemeindebeamten Abdullah Okur und der Hausfrau Nimet Okur geboren, verbringt Mehmet seine Kindheit zunächst als Torwart im Fußball. Doch je größer er wird, desto sinnloser erscheint das Torwartspiel. Eines Tages wird klar, dass seine langen Arme nicht ins Tor, sondern unter dem Basketballkorb gehören. Das erste Zeichen dafür kommt über einen Fernsehbildschirm. Der junge Mehmet verfolgt NBA-Spiele mit großer Begeisterung und erkennt, dass Basketball wie für ihn gemacht ist. Mit 14 Jahren beginnt Okur mit Basketball und fällt dank seiner Größe und Koordination schnell auf. Seine Profikarriere startet bei Oyak Renault. Anschließend trägt er das Trikot von Tofaş und gewinnt zweimal hintereinander die türkische Liga in der Saison 1998 bis 1999 und 1999 bis 2000. Nach der Auflösung von Tofaş wechselt Okur zu FS Pilsen und erreicht in der Saison 2001-2002 seine dritte Meisterschaft. Gleichzeitig feiert er mit FS Pilsen auch wichtige Erfolge auf europäischer Bühne. Ein im Fußball verlorener Torwart verwandelt sich in eine dem Basketball geschenkte Legende. Beim NBA Draft 2001 wird Okur von den Detroit Pistons in der zweiten Runde an 38. Stelle ausgewählt. Doch Mehmet trifft für jene Zeit eine ungewöhnlich reife Entscheidung. Obwohl er gedraftet wurde, geht er nicht sofort in die NBA, sondern bleibt noch eine Saison bei FS Pilsen, um sich weiterzuentwickeln. Geduld und Selbstvertrauen, genau das beschreibt Memos Persönlichkeit. 2002 unterschreibt er bei Detroit und betritt die NBA-Bühne. In seiner ersten Saison erzielt er hinter Stars wie Chauncey Billups, Ben Wallace und Richard Hamilton in 72 Spielen durchschnittlich 6,9 Punkte und 4,7 Rebounds. In der zweiten Saison sinken seine Einsatzzeiten nach der Verpflichtung von Rashid Wallace. Dennoch liefert er weiterhin 9,6 Punkte und 5,9 Rebounds im Schnitt. Am Ende der Saison 2003-2004 besiegen die Detroit Pistons die Los Angeles Lakers im Finale mit 4:1 und werden NBA Champion. Okur steckt sich den Meisterschaftsring an den Finger und schreibt als erster und bis heute einziger türkischer Sportler mit diesem Erfolg türkische Sportgeschichte. Anschließend unterschreibt er bei den Utah Jazz einen Vertrag über 6 Jahre und 50 Millionen Dollar. Während seiner 7 Jahre in Salt Lake City wird Okur zu einer Schlüsselfigur des Teams. Bereits in seiner zweiten Saison dort macht er mit durchschnittlich 18 Punkten pro Spiel weltweit auf sich aufmerksam. Doch seine entscheidenden Würfe in den letzten Sekunden erhält er von den Fans den Spitznamen Money Man. Dass ein 2,11 Meter großer Spieler konstant 3-Punkte-Würfe treffen konnte, galt damals beinahe als revolutionär. Er war einer der ersten Vorreiter des modernen Stretch-Big, Spielstils, der heute die NBA prägt. 2007 wird Okur wegen der Verletzung von Allen Iverson und Steve Nash in das Team der Western Conference berufen und damit der erste türkische Basketballspieler, der zu einem NBA All-Star-Spiel eingeladen wird. Türkiye verfolgt diese Nacht voller Begeisterung vor dem Bildschirm. 2 Jahre später, am 12. Januar 2009, erzielt er gegen die Indiana Pacers 43 Punkte und stellt damit einen Karrierebestwert auf. Im selben Jahr verlängert er seinen Vertrag bei den Utah Jazz um 2 Jahre und 21 Millionen Dollar. Am 17. April 2010 reißt sich Okur im Playoff-Spiel gegen die Denver Nuggets die Achillessehne. Dadurch verpasst er sowohl die Playoffs als auch die Basketball-Weltmeisterschaft 2010, die in Türkei ausgetragen wird. Nach einer langen Rehabilitationsphase kehrt er zwar aufs Parkett zurück, doch wiederkehrende Verletzungen überschatten seine letzten Jahre. 2012 erklärt er im Alter von 33 Jahren seinen Rücktritt und verabschiedet sich mit bewegenden Worten. Ich beende meine Basketballkarriere, die ich 1993 im Alter von 14 Jahren begonnen habe, nun mit 33 Jahren. Wegen der Verletzungen der letzten 3 Jahre habe ich verstanden, dass ich nie wieder der alte Memo Okur sein werde. Doch Basketball lässt ihn nicht los. Zwischen 2014 und 2016 arbeitet Okur als offizieller Botschafter der Utah Jazz. Im September 2016 unterschreibt er bei den Phoenix Suns als Development Coach und wird damit auch der erste türkische Staatsbürger in einem NBA-Trainerstab. Heute haben wir nicht nur über einen Basketballspieler gesprochen, sondern über eine Geschichte des Durchhaltevermögens, über die Reise eines Jungen, der in den Straßen von Yalova als Torwart begann und schließlich in Detroit die Meisterschaftstrophäe gewann, sowie auf der NBA All-Star-Bühne die türkische Flagge repräsentierte. Mehmet Okurs Karriere beweist jungen Sportlern bis heute, dass ein später Durchbruch niemals das Ende bedeutet, dass das Wichtigste darin besteht, niemals den eigenen Ehrgeiz zu verlieren. Zum Abschluss unseres Programms lassen wir Sie mit der Begeisterung jener historischen Meisterschaftsnacht von 2004 allein. Vergessen Sie nie, Erfolg beginnt, genau wie bei Memo, damit, die Rolle abzulehnen, die andere einem zuschreiben und die eigene Geschichte selbst zu schreiben. Auf Wiederhören.
Ruhmreiche türkische Sportler. Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkis mit Ihnen. Thank you.
arkada kalır. Canım sıkıldı çabuk gel, tadım kalmadı sensiz. Sen gittiğinde gözüm arkada kalır. Canım sıkıldı çabuk gel, tadım kalmadı hemen gel. Birkaç gün içinde dönme olur. Birkaç gün içinde dönme olur. Birkaç gün içinde dönme olur. Bıraktığım gibi buradayım. Yalnız değilsin canım.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Mahtum Kulupra, der Shakespeare der oghusisch-turkmenischen Welt. Sie hören eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. kann eine einzige Persönlichkeit zugleich die Sprache und die kollektive Seele einer Nation formen. Die Geschichte ist nur selten Zeugen dessen geworden, dass ein Dichter in Abwesenheit staatlicher Institutionen allein mit seinen Versen eine nationale Identität erschafft, ontologische Konflikte zwischen Stämmen befriedet und eine gemeinsame Zivilisationsvorstellung hervorbringt. Mahtum Kulupura, die Stimme und der Atem der turkmenischen Welt, ist weit mehr als ein Literat. Er ist der geistige Architekt und das gesellschaftliche Gewissen eines Volkes, das aus den Trümmern seiner Zersplitterung neu geboren wurde. Mahtum Kulus Stellung in der Literaturgeschichte erklärt sich nicht allein durch seine Dichtung, sondern vor allem dadurch, dass seine Sprache zu einer etablierten Kultursprache erhob, während in Zentralasien des 18. Jahrhunderts das Chagataische die vorherrschende Literatursprache war, entschied er sich, obwohl er diese Tradition vollständig verinnerlicht hatte, bewusst dafür, das Oghusisch-Türkische, also die turkmenische Vollsprache, auf die Ebene einer Schriftsprache zu heben. Dieser Schritt hatte für die turkmenische Sprache eine ähnlich prägende Bedeutung wie Shakespeare für die englische Literatur. Mahtum Kulu, der seine Ausbildung an den bedeutendsten Bildungszentren seiner Zeit, der Kukeldaş Madrasa in Buchara und der Shirgazi Madrasa in Riva, absolvierte, erlernte die Feinheiten des arabischen, persischen und des grenzenlosen Meeres der türkischen Sprache von seinem ersten Lehrer, seinem Vervater, Devlet Mehmet Azadi. Während Azadi an der Tradition einer gemeinsamen türkischen Schriftsprache festhielt, überführte Mahtum Kulu diese in die lebendige Sprache des Volkes. Diese revolutionäre Entwicklung machte die Dichtung insbesondere für Gemeinschaften wie die Turkmenen im Iran, die weder über ein eigenes Schulwesen noch über staatliche Institutionen verfügten, zu einer regelrechten Bildungsinstitution. Das Pseudonym Pra, das der Dichter verwendete und das später untrennbar mit seinem Namen verbunden wurde, ist nicht nur eine literarische Wahl, sondern Ausdruck einer Lebensphilosophie. Das aus dem Persischen stammende Wort bedeutet Trennung und spiegelt die tiefe Trauer wider, die aus dem frühen Verlust seiner Geschwister, seiner Eltern und später auch seiner Kinder erwuchs. Aus wissenschaftlicher Perspektive betrachtet ist dieser Zustand der Trennung jedoch nicht bloß persönliches Leid, sondern zugleich Ausdruck einer mystischen Sehnsucht und Fremdheit auf dem Weg zu Gott. Als Angehöriger der Nakhshibendi-Tradition verwandelte Mahtum Kulu sein persönliches Leid in eine Rhetorik gesellschaftlicher Standhaftigkeit. Die turkmenische Welt seiner Zeit war geprägt von den erbitterten Auseinandersetzungen der fünf großen Stämme, die unter den harten Bedingungen der Karakum-Wüste um Wasser und Weideland kämpften. In einer Epoche, in der Wasserkriege und Stammeskonflikte das soziale Gefüge zerstörten, nutzte Mahtum Kulu die Dichtung wie ein politisches Manifest und einen Friedensvertrag. Seine berühmte Vision, wenn wir fünf einem Staat dienen würden, war ein mit Versen gerichtetes Staatsprojekt zu einer Zeit, als es noch keine politische Autorität gab. Seine Gedichte waren nicht nur Quelle ästhetischen Genusses, sondern dienten in Stammesversammlung als rechtliche Orientierung und Instrument gesellschaftlicher Versöhnung. Er war weniger ein Dichter als vielmehr ein Prediger, der seiner Gemeinschaft moralische Richtung verlieh. Mahtum Kulu verfügte über einen geistigen Horizont, der weit über geografische Grenzen hinausreichte. Obwohl er weite Regionen von Afghanistan bis Indien bereiste, nahm Anatolien in seinem Herzen stets einen besonderen Platz ein. Wie er in seinen Gedichten offen zum Ausdruck brachte, bezeichnete er Anatolien als Ozean der Heiligen und verlieh seiner Sehnsucht nach diesen Ländern in seinen Versen Ausdruck. Obwohl er Anatolien nie persönlich besuchte, spiegeln seine Werke die mystische Tiefe von Yunus Emre und die lyrische Begeisterung Karaca Oğlan's wider. Dies ist einer der deutlichsten Belege für die große kulturelle Kontinuität und die geistige Verwandtschaft, die die Tradition von Ahmet Yesevi in der gesamten türkischen Welt hervorgebracht hat. Mahtumkulus Vermächtnis ist weit mehr als statisches Bibliothekwissen, als es ein lebendiger Organismus, der in den Erinnerungen des Archiven des Volkes fortlebt. Trotz der strengen Zensur während der Zeit der Sowjetunion und des Verbots einiger seiner Gedichte, bewahrte das turkmenische Volk seine Werke im Gedächtnis und gab sie von Generation zu Generation weiter. Auch im heutigen Turkmenistan gilt Mahtumkulu noch immer als gesellschaftliche Autorität. Wenn ein Streit entsteht oder eine Versammlung zusammentritt, beginnt man häufig mit einem seiner Verse, der als unangefochtene Referenz gilt. Keine Hochzeitsfeier beginnt, ohne dass seine Gedichte vorgetragen werden. Dies ist eines der eindrucksvollsten Beispiele dafür, wie lebendig ein Dichter selbst Jahrhunderte später im Alltag, im Rechtsverständnis und in den Freuden eines Volkes bleiben kann. Mit den prägnanten Worten des großen kirgisischen Schriftstellers Genghis Aitmatov: Das 18. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Dichtung Mahtumkulus. Mahtumkulu Pıra war ein universelles Genie, das die Weisheit der Vergangenheit mit den Realitäten der Gegenwart verband und die Einheit der Zukunft bereits zu seiner Zeit gestaltete. Er bewies uns, dass wahre Einheit nicht allein durch geografische Grenzen entsteht, sondern durch die Gemeinschaft von Sprache, Moral und Herzen. Sie hörten eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Ateşime gel, içimi hisset. Hadi hazırım, yeter ki onursuz olmasına. Gel, sokağıma gel. Penceremi aç, yatağıma. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğme. Yakarım dünyayı uğruna ama sana eğilmem. Öyle sınırsız, öyle derin, öyle çok severim ki korkarsın. Kuruyup çöle dönsem de pare pare olsam da yenilmem. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Yakarım dünyayı uğruna ama sana eğilmem. Öyle sınırsız, öyle derin, öyle çok severim ki korkarsın. Thank you. ateşime gel, içimi hisset. Hadi hazırım, yeter ki onursuz olmasın. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğme. Yakarım dünyayı uğruna ama sana eğilmem. Öyle sınırsız, öyle derin, öyle çok severim ki korkarsın. Kuruyup çürüdüm sen de pare pare olsam da yenilmem. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Yakarım dünyayı uğruna ama sana eğilmem. Öyle sınırsız, öyle derin, öyle çok severim ki korkarsın. Koruyup çene dönsem de pare pare olsam da yenilmem. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Yakarım dünyayı uğruna ama sana eğilmem.
Nur wenige Länder weltweit können das. Der Countdown für das nationale Luft-SOG-Flugzeug läuft. Die türkische Verteidigungsindustrie wird auch weiterhin mit neuen und äußerst strategischen Projekten von sich reden lassen. Eines der Vorzeigeprodukte, von dem wir in naher Zukunft hören werden, ist die Luft-SOG. Bei dieser Arbeit, zu der zahlreiche inländische Unternehmen, allen von Aselsan und Tusaş, beigetragen haben, wurden bereits große Fortschritte erzielt. Die kürzlich durchgeführten Testflüge wurden erfolgreich abgeschlossen. Doch, was tun Luft-SOG-Flugzeuge eigentlich? Und warum sind sie so wichtig? Welche Fähigkeiten wird Türkei erlangen, wenn diese Flugzeuge in den Bestand aufgenommen werden? Die Antworten auf diese Fragen und mehr hat der Analyst für Verteidigungsindustrie Ahmet Alemdar gegenüber Theater Haber erläutert. Und wir geben dieses interessante Gespräch nun an Sie weiter. Was genau ist die Aufgabe der Luft-SOG-Flugzeuge? Alemdar nähert sich dem Thema zunächst über die Wortbedeutung. Er erklärt, dass das Kürzel SOG im Begriff Luft-SOG für Stand-off-Jammer, also Abstandsstörender, steht und Luft-SOG dementsprechend luftgeschütztes Abstandsstören bedeutet. Wie der Name schon sagt, wird Luft-SOG für Plattformen verwendet, die ihre Mission weit entfernt von riskanten Gebieten ausführen können, in denen der Feind intervenieren könnte. Alemdar stellt fest, dass diese Flugzeuge über eine hochentwickelte Ausrüstung verfügen und daher extrem spezifische Rollen übernehmen. Wir müssen betonen, dass Türkei zuvor kein spezielles Missionsflugzeug mit derart fortschrittlichen Fähigkeiten besaß. Nach dem Projektstart waren wir mit verschiedenen Embargos und komplizierten Prozessen konfrontiert. Am Ende bereitet es sich jedoch nun auf den Dienstantritt vor. Man darf Luft-SOG nicht nur als Flugzeug beobachten. Es repräsentiert ein ganzes Ökosystem mit all seinen verwandten Systemen, Softwarekomponenten und Bodenelementen. Es ist extrem schwierig, so etwas fertig zu kaufen. Selbst wenn Sie ein Land finden, das Ihnen all diese Technologien überlässt, müssen Sie dafür einen sehr hohen Preis bezahlen. Zivile Flugzeuge werden mit hochmodernen Systemen ausgestattet. An dieser Stelle teilt Alemdar auch einige Details zum Flugzeug selbst mit. Er erklärt, dass für das System anstelle eines militärischen Transportflugzeugs zivile Businessjets vom Typ Bombardier Global 6000 bevorzugt wurden. Den Grund, warum dies auch weltweit meistens so gehandhabt wird, fasst er wie folgt zusammen. Sie können in kürzerer Zeit höhere Attitüden und Geschwindigkeiten erreichen. Zudem können sie sehr lange in der Luft bleiben. Er unterstreicht jedoch, dass der Umbau dieser Flugzeuge äußerst anspruchsvoll ist und fährt fort. Man muss ingenieurtechnische Probleme lösen, die sich sowohl aus dem Design als auch aus der Besteckung ergeben. Luft-SOG ist ein integriertes Flugzeug für die elektronische Kampfführung. Das bedeutet, dass sowohl elektronische Unterstützungsmaßnahmen, kurz EUM, als auch elektronische Gegenmaßnahmen, kurz EGM, in einem einzigen Flugzeug vereint sind. Mit der Ausrüstung für die elektronische Unterstützung wird es möglich sein, feindliche Systeme wie Radar und Kommunikation aus der Ferne abzuhören und zu verfolgen. Mit der Ausrüstung für elektronische Gegenmaßnahmen können die besagten feindlichen Systeme gestört und getäuscht werden. Das Ergebnis: eigene Kräfte können in einem gegnerischen Luftraum, dessen Fähigkeiten lahmgelegt wurden, sicher operieren. Wenn all dies mit anderen Elementen wie der befreundeten Luftverteidigung und der elektronischen Kampfführung kombiniert wird, entsteht ein enormer Kraftmultiplikator. Was wird sich mit Luft-SOG ändern? Laut Ahmet Alemdar wird Türkei mit Luft-SOG in der Lage sein, den Feind blind, taub und kommunikationsunfähig zu machen. Er weist darauf hin, dass Luft-SOG in Friedenszeiten zur Abschreckung dient, während es in Kriegszeiten eine spielverändernde Kraft sein wird, und schließt seine Worte wie folgt ab. Dass unser Land seine fortschrittlichen Fähigkeiten zur elektronischen Kampfführung in den Himmel trägt, ist an sich schon ein Wendepunkt. Es ist gut möglich, dass sich dies in Zukunft auch in anderen Formen wie IHSOG, unbemanntes SOG-Systeme, zeigt. Diese Schritte werden die Grundlage dafür bilden, dass die türkischen Streitkräfte Doktrinen entwickeln, die in der Region und weltweit als Vorbild dienen. Im Kern bedeuten all diese Fähigkeiten, dass die gemeinsame Einsatzfähigkeit von Land-, See- und Luftstreitkräften die Struktur, die wir als Schalkuppel bezeichnen, weiter stärken wird. Schließlich darf man eines nicht vergessen. Türkei erlangt diese Fähigkeiten, die nur sehr wenige Länder auf der Welt beherrschen, zunächst für sich selbst. Anschließend teilt es sie mit befreundeten und bürgerlichen Staaten. Ich denke, dass man wegen Luft-SOG oft an die Tür von Ankara klopfen wird und dass dies ein wichtiges Machtinstrument sein wird. Auf Wiedersehen!
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
هنا اذاعة صوت ترکیه.
دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
ترکیه‌نین سس رادیوسو.
کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
استا اس لا ووچ د ترکیه.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
Юфлет, Зари и Тюркия.
Чели ши Туарчи Чешен, Пампотен Тай.
Инджи Анкара, Радио Садое Тюркия.
Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
Петерчия Радио Садгури, Тюркия Скма.
Овода, Тюркия Вину, Радио Садгури.
Айч Радио Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
Эфирда Тюркия Овоза.
Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
Е Садай Тюркия.
Аңлаватқаныңа Тюркия Овоза радиосы.
Эво Ифонитис Тюркия.
Олди Радио Глаз Тюркия.
Гидарреди Амурия Тюркия.
Ini adalah Radio Suara Turkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
Este Radio Voz de Turkiye.
Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Turkiye.
Efirde Turkiye Ovoz Radio.
It Turkiye Hangya Radio ya.
Ovde Radio Glas Turkiye.
Türkiye Önü Radyosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü, kapın hep bana aralık. Her ocakta sevdam tüter, Şubat akşamlarında gülüşlerin bana yeter. Sebebi oldun bende, İçimdeki sevincin. Aşk ateşten gömlekse, giyerim senin için. Dünya durdukça, nefes aldıkça, ölüm bile seni benden almasın. Ben aşkın gücüne inanıyorsam, sen bu şarkının adı olmalısın. Dünya durdukça, nefes aldıkça, ölüm bile seni benden almasın. Ben aşkın gücüne inanıyorsam, sen bu şarkının adı olmalısın. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar, beni cayır cayır yakar. Sebebi oldun bende, içimdeki sevincin. Aşk ateşten gömlekse, giyerim senin için. Dünya durdukça, nefes aldıkça, ölüm bile seni benden almasın. Ben aşkın gücüne İnanıyorsam, sen bu şarkının adı olmalısın. Dünya durdukça, nefes aldıkça, ölüm bile seni benden almasın. Ben aşkın gücüne inanıyorsam, sen bu şarkının adı olmalısın. Dünya durdukça, nefes aldıkça, ölüm bile seni benden almasın. Ben aşkın gücüne inanıyorsam, sen bu şarkının adı olmalısın.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Ufuk Geçim moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Gepleyer Türkiye'nin Ses Radyosu.